Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Ich bleibe mal beim Du, weil das ist einfacher heute, weil es gibt ein sehr persönliches Thema. Und da spricht es sich leichter, wenn man sich mit Du anredet. Und wir brauchen auch eure Hilfe nachher. Die Predigt ist nicht komplett fertig. Also vergibt uns, wenn wir nicht ganz komplett vorbereitet sind. Vielleicht können wir mit der Slideshow anfangen, mit der PowerPoint. Wir haben ja mit Menschen zu tun. Wir sind in der Migrantenarbeit in Leipzig und in der interkulturellen Arbeit, da gibt es viel Grund, sich zu ärgern. Und wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich nicht nur in der interkulturellen Arbeit, sobald man mit einem anderen Menschen zu tun hat, findet man immer wieder Grund, sich zu ärgern. Überlegt euch doch mal, was euch ärgert. Was so richtig euch auf den Keks geht, oder ich weiß nicht, wie man hier sagt. Einfach mal drüber nachdenken, was wäre das und welche Gedanken kommen dabei hoch? Das ist jetzt keine peinliche Stille, sondern einfach, dass ihr drüber nachdenken könnt. Und ich werde auch was von mir erzählen. Also zum Beispiel, und ich habe Angela um Erlaubnis gefragt, das zu sagen. Also mich ärgert es total, wenn ich nicht pünktlich sein kann. Wenn ich auf Angela warten muss. Das ärgert mich so richtig. Schon fast, da entstehen dann schon fast körperliche Schmerzen. Für manche klingt das vielleicht lächerlich, je nachdem, ob ihr selber lieber pünktlich seid oder nicht. Aber es ist so. Und dann kommen da so Gedanken. Sie macht das mit Absicht. Sie hat ihr Leben nicht im Griff. Sie ist wie ein kleines Kind. Wie alt ist sie denn? Sie respektiert die anderen nicht, die da warten. Oder sie sieht nur sich selbst. Das sind die Gedanken, die da hochkommen. Das ist jetzt nicht der eigentliche Grund, aber das sind so die Gedanken, die da hochkommen. Und man kann sich dann vorstellen, wenn ich diese Gedanken äußere, was dann so passiert. Und mit welcher Stimmung man dann zum Gottesdienst kommt oder irgend sowas. Jeder hat so seinen eigenen Gedanken jetzt hoffentlich parat. Und jetzt nicht anfangen zu streiten oder sowas, sondern wir packen die jetzt mal in so eine Schachtel rein und ich nehme mal symbolisch die Maske und die packen wir später wieder aus. Aber packt sie mal gedanklich in eine Schachtel, okay? Und wir wollen uns jetzt der Bibel zuwenden. Und zwar 2. Korinther 10. Ich könnte es eigentlich auch von der... Nee, ist ja weg. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und wir werden gleich merken, das ist gute Stimmung. Verse 1 bis 6. Nun habe ich, Paulus, noch eine Bitte an euch. Ich lese aus der Neue Leben Übersetzung. Und ich bitte euch genauso sanft und freundlich, wie Christus selbst es tun würde. Einige von euch behaupten, ich sei nur in meinen Briefen mutig, bei euch aber schüchtern und ängstlich. Ich hoffe zwar, es wird nicht nötig sein, doch wenn ich komme, muss ich möglicherweise denen entschlossen entgegentreten, die uns unterstellen, wir handelten aus rein menschlichen Beweggründen. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltliche Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Und wir werden diejenigen bestrafen, die ungehorsam sind, sobald ihr übrigen zum Gehorsam bereit seid. Ist ja schon in gewisser Weise ein aggressiver Text hier und vielleicht hat der eine oder andere eine Reaktion zu diesem Text und ärgert sich sogar über den Text. Ich will jetzt aber gar nicht so sehr über Leitungsideen und Vollmacht und sowas reden, aber ich will da ein bisschen tiefer schauen und schauen, was greift Paulus da auf? Und das Erste wäre, wie er da über Gedanken oder Gedankengebäude redet, wenn du die, genau. Das ist schon interessant. So ein Gedankengebäude ist ja, also ein Gebäude stelle ich mir als was Stabiles, Festes, gebaut, überdauert Jahrhunderte. Und wenn man so reflektiert, da ist ja wirklich sowas da in uns. Also es ist so, das Selbstbild gehört dazu, unser Weltbild, wie wir die anderen Menschen sehen, wie wir, was für Werte wir haben, was wir als ungerecht empfinden, das ist ziemlich zementiert in uns. Da ist nicht viel Bewegung. Das ist einfach so. Manchmal begegnet man jemanden und der sagt einem, so und so ist es. Hä, das kenne ich aber nicht. Nee, das so ist es, aber da ist sowas da. Das ist zementiert. Da ist ein Gebäude. Und mit den Gedanken, das ist so zweischneidig. Es kann einerseits ein Schutz sein für uns. Ja, dieses Gebäude schützt uns vor zu viel Unsicherheit, Kontrollverlust und so. Und gleichzeitig kann es uns gefangen nehmen. Wir kommen da nicht so schnell raus aus diesem Gebäude. Und die Gedanken haben ja bei Jesus auch eine schwerere Rolle, sage ich mal, in der Bergpredigt. Er sagt ja, Sünde zum Beispiel ist nicht unbedingt das, was du tust, das ist schon das, was du denkst. Ja, Ehebruch ist nicht nur, wenn du wirklich ihn vollziehst, sondern wenn, sagt er zu den Männern, bei Frauen gibt es glaube ich nicht, wenn da die Frau vorbeiläuft und du schaust ihr hinterher und hast irgendwelche Gedanken, dann ist es schon Ehebruch. Deine Gedanken sind schon der Ehebruch. Die Gedanken. Und so entstehen in uns, wenn wir aufwachsen und vielleicht die ersten 15 oder ein paar Jahre, formiert sich das. Und dann ist es da. So ist es. So habe ich es kennengelernt, so ist die Wahrheit. Das Zweite, was Paulus hier erwähnt, sind die Waffen, die er zur Verfügung hat. Er sagt, es sind zum Glück nicht weltliche Waffen, also wir müssen uns nicht abschlachten, wenn wir uns ärgern, sondern da gibt es irgendwie geistliche Waffen. Und das, was mir da sofort eingefallen ist, ist, das Wort Gottes wird als zweischneidiges Schwert genannt in Hebräer 4, Vers 12 und vielleicht lese ich euch das kurz vor, weil das ist ein sehr interessanter Vers hier, wenn ich ihn dann finde. Ich habe meine Lesezeichen vergessen, ich hoffe, es ärgert euch nicht. So, Hebräer 4, Vers 12. Sagt er, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist jetzt die Neue Leben-Übersetzung. Bei Luther heißt es, das Wort Gottes ist Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ja, also was Gott zu uns sagt in seinem Wort, hat auch was mit unseren Gedanken zu tun und wie er sie sieht. Und anhand von dem Wort Gottes können wir uns selber auch beurteilen und kennenlernen und vielleicht korrigieren. Und ich hatte den Auftrag von der Cornelia, dass ich auch eine Verbindung zu den Konfis herstelle und das bietet sich ja hier bei dem Wort Gottes wunderbar an. Also das ist die Chance, eure Konfizeit in einer besonderen Weise das Wort Gottes kennenzulernen und gebrauchen zu lernen. Und dann habt ihr eine besondere Waffe zur Verfügung für euer Leben. Die Frage ist aber, ob wir uns direkt ansprechen lassen von dem Wort Gottes. Ob wir die Waffe wirklich gebrauchen wollen. Das Dritte, was ich hier aufgreifen will aus dem Text, wenn du da eins weitermachst auf der Slide, genau, ist Christus gehorchen. Wahrscheinlich besonders bei der Konfi-Generation, weiß ich nicht, wie populär das Wort gehorchen ist. Es ist aber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, zumindest nicht in der Bibel. Christus gehorchen. Wie wichtig ist das? Ich habe eine Option, ich kann es wählen, wir haben jetzt bald Bundestagswahl, wähle ich halt eine Partei, ist eine Option. Kann ich einen Tag wählen, Gott zu gehorchen, einen Tag nicht, wenn es mir gar nicht so gut passt. Interessant ist, dass der Missionsauftrag, ich annehme, ihr kennt ihn mit Matthäus 28, Vers 20, da sollen wir in alle Welt gehen und die Menschen zu Jüngern machen und taufen. Und da heißt es, und lehrt sie zu befolgen, alles, was ich euch gelehrt habe. Das ist im Herzen das nach außen gehen, Menschen mit Jesus erreichen oder zu Jesus einzuladen. Da gehört dazu, zu sagen, was er gelehrt hat und den Leuten beibringen, dem zu gehorchen. Also es ist nicht so ein ferner Liefen. Glaube, gut, gehorchen, muss man nicht unbedingt. Nee, es ist essentiell, es ist im Kern, im Herzen unserer Beziehung zu Jesus, ist es ihm zu gehorchen. So ein kleiner Seitengedanken vielleicht noch. Warum ist das so? Warum ist das so wichtig? Naja, wer die Schöpfungsgeschichte kennt und wie das entstanden ist, dass Adam und Eva dann Gott nicht gehorcht haben und dann diese ganze Beziehung kaputt gegangen ist und die Welt nun mal so ist, wie sie jetzt ist, kommt von dem Ungehorsam. Gott nicht zu vertrauen, dass das, was er sagt, stimmt und es dann zu tun. Und er legt großen Wert darauf, dass dieser Zerbruch umgekehrt wird und dazu gehört es, ihm zu gehorchen. Das gehört zu der heilen Gottesbeziehung, das zu tun, was er will, zu fragen, was er will und es umzusetzen. In anderen Stellen in der Bibel klingt es auch so als Reife. Wenn wir reif sind, wenn wir das gelernt haben, und das kann man in unserem Leben lernen, hat nichts mit Perfektsein zu tun, aber wir können das lernen, Gott zu gehorchen, zu fragen, was er will und zu unterscheiden, was ist gut und was böses. Diesen Prozess, da sollen wir uns gegenseitig helfen. Zum Beispiel im Epheserbrief heißt es das. So, mach mal eins weiter, bitte. Ups, das ist ja bei dir gar nicht so schön. Klick, klick, klick. Okay, alles schon hergegeben. Was sollen wir also mit den Gedanken machen? Und jetzt gehen wir mal in Hebräer 4, Vers 16. Also nach dem Vers mit dem Schwert und was das macht, heißt es hier, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Also das ist die Ermutigung, Jesus ist der hohe Priester, der vertritt uns und der kennt unsere Versuchung, der hat es auch schon erlebt, hat ihm nicht nachgegeben, aber er kennt unsere Situation und mit ihm können wir vor den Thron Gottes treten. Da ist der richtige Ort für unser Gefängnis, das wir aufgebaut haben. Dass er es mal anschaut, dass wir es zu ihm bringen. Das zweite wäre, in Epheser 5, 10 bis 13, da geht es im Prinzip um die Fortführung des Balkensplitterprinzips. Kennt ihr das? Balkensplitterprinzip? Also, was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, wenn du selber so einen Balken drin hast? Und da geht es darum, dass wir diese dunklen Gedanken, dieses, was wir verstecken, was eben Sünde verursacht in uns, dass wir das zu Gott bringen, dass sein Licht drauf scheint. Ja, und ich habe oft diese Stelle, wir sollen das Unrecht aufdecken, sofort an die anderen gedacht. Ja, ich soll das Unrecht bei Angela aufdecken. Ja, das ist meine Rolle in ihrem Leben. Und wir hatten erst kürzlich eine Diskussion auch mit unseren Kindern und so und haben irgendwie festgestellt, naja, vielleicht sollten wir ja bei uns anfangen. Also wir sollen das aufdecken, was in uns ist und das Licht Gottes draufscheinen lassen und das Interessante wird, dann wird es zu Licht. Das heißt nicht, es wird entschuldigt und okay befunden, nein, aber es wird sich verändern. Ja, also dein eigenes, tiefstes Innerstes, die Türen und Fenster zu deinem Gedankengebäude aufmachen und das Licht Gottes reinscheinen lassen. Und dann wird Licht. Und das dritte in Römer 12, Vers 2, da geht es um das Das Opfer, dass wir unser Leben als Opfer bringen, vielleicht lesen wir den auch gerade schnell noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt. Wir haben viel Zeit mitgebracht. Ups. Das bräuchte ich nachher dann auch noch. Also da heißt es, Vers 1 und 2, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Aha. Gott will uns verändern, er will uns neu machen, neue Kreatur und so weiter, aber durch Veränderung unserer Denkweise. Hört ihr das Echo von mit Gottes Waffen das Gedankengebäude zerstören? Sind wir schon immun geworden gegen Gottes Wort? Geht es nur so um die oberflächliche Religiosität, sage ich mal? Oder lassen wir wirklich noch das Wort Gottes in uns rein, uns herausfordern? Aber eigentlich ist es ja keine Gefahr, wie wir im Hebräerbrief gelesen haben. Wir können da Barmherzigkeit und Gnade erwarten. Es ist ja eigentlich eine heilende Korrektur, die da stattfindet. Wir brauchen davor keine Angst zu haben, auch wenn es unangenehm ist. Ich sage nicht, dass es leicht ist oder sowas, aber das ist das Ziel, dass es eine heilende Korrektur gibt. Es ist immer wieder erschreckend, wie viele Probleme es zwischen Christen gibt. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre im vollzeitlichen Dienst und da hat man eine ganz besondere Intensität mit anderen Vollzeitlern zu tun zum Beispiel. Die Ehrenamtler überhaupt kein Problem. Das sind die Vollzeitler? Nein, Spaß. Und wir erleben da immer wieder interessante Begegnungen. Und auch gerade in der interkulturellen Arbeit. Ich denke, ein Grund ist, dass es halt einfacher ist, die Dinge im Dunkeln zu lassen. Also, wir denken, es ist einfacher. Aber irgendwann knallt es halt. Wir wollen euch jetzt drei Begebenheiten kurz darstellen. Also wirklich kurz, keine Angst. Und nach jeder Begebenheit wollen wir das mal versuchen anzuwenden. Sagen, okay, lass uns mal das Problem X im Lichte der Bibel betrachten und lass uns doch mal einen Bibelvers finden, der da Veränderung schaffen würde, diese Gedanken ersetzen könnte. Okay, also seid bereit, gedanklich blättert in eurer Bibel, während Angela uns jetzt mal das erste Beispiel bringt.
Ja, also stellt euch vor, ihr seid in einem Team und ihr leitet eine Trainingswoche. Halbzeit der Trainingswoche trefft ihr euch als Team und ihr reflektiert, wie war denn die Woche bis jetzt? Was lief denn gut? Und jeder darf sagen, was gut gelaufen ist. Und dann kommt ihr auch zur Runde und jeder darf sagen, was können wir denn verbessern? Wo waren denn Schwierigkeiten? Was können wir denn besser machen, wenn wir nochmal so eine Trainingswoche veranstalten? Kurz zur Info für euch. In dieser Trainingswoche ist jeder Teilnehmer in einem kleinen Team. Und diese kleinen Teams, die müssen Dienste machen. Die müssen mal das Frühstück decken und abspülen oder mal die Toiletten und Duschen putzen oder auch mal kochen. Und dann hörst du jemand aus eurem Team sagen, bei dieser Runde, bei diesem Meeting, was ihr besser machen könntet. Ja, vielleicht sollten wir darauf achten beim nächsten Mal, dass wenn wir Mamas dabei haben mit ihren Kindern, dass wir da gucken, wie wir die auf die Teams verteilen. Weil manchmal müssen sich die Mamas um ihre Kinder kümmern und dann sind sie nicht da zum Helfen. Und dann wäre es doch gut, dass wir so die Teams organisieren, dass da genug Helfer dann immer da sind, auch wenn die Mamas mal nicht dabei sein können. Und dann hörst du ganz aufgebracht jemand sagen aus eurer Runde: Ja, willst du jetzt behaupten, dass ich nicht richtig mitgearbeitet habe, nicht genug gemacht habe? Ich habe die ganze Zeit mitgeholfen, ich habe alles mitgemacht. Du kannst doch nicht einfach so über mich reden.
Vielleicht habt ihr schon mal so etwas Ähnliches erlebt. Jemand denkt, er macht einen neutralen Vorschlag und jemand fühlt sich irgendwie angegriffen. Jemand kratzt am Gedankengebäude und das ist sehr unangenehm und dann muss man gleich mal Kontra geben. Habt ihr beim Blättern in eurer gedanklichen Bibel irgendwas gefunden, was wir dieser Person vielleicht anbieten könnten? Also die zweite, nicht die erste. Diese Verteidigungsgedanken zu ersetzen. Wer hat eine Idee? Willst du, oder?
Ich hätte eine Idee, aber es hat ich habe gedacht, wo Jesus sagt, du kennst mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und der Frau, also der Mutter, die sich persönlich angegriffen gefühlt hat, sagen, dass der Vorschlag ja zu ihrer Entlastung sein soll, nicht sie jetzt kritisieren soll.
Dass also eine gute Absicht dahinter stand und Jesus auch anbietet, dass er uns eigentlich Erholung schenken will und nicht unter Druck setzt. Möchte noch jemand was beisteuern? Also ich habe Zeit. Ne? Okay, aber vielleicht klappt es ja beim zweiten Mal. Hat dann jemand anders noch eine Idee? Also ich hätte dann noch Philipper 4, Vers 8, da werden wir ermutigt, gute Gedanken über die andere Person zu denken. Ja, und das wäre auch noch was, dass wir nicht gleich Böses denken, sondern uns erlauben, gute Absichten zuzulassen oder eben Gutes über die andere Person zu denken. Okay, Angela, der zweite.
Ja, stell dir vor, es kommt jemand aus der Gemeinde auf dich zu und sagt, darf ich dich mal was fragen? Und du sagst, ja, okay. Ja, wie siehst du das? Du weißt doch, ich leite diese Bibelgruppe. Und in meiner Bibelgruppe, da ist eine Frau und die hat echt so viele Probleme in ihrem Leben und viele, viele Fragen. Und ich habe mir da echt auch die Zeit genommen und mich mit der Frau getroffen. Wir haben viel geredet. Ich habe sie da begleitet, seelsorgerlich. Ich habe für sie gebetet. Und jetzt, also ich verstehe das gar nicht. Jetzt habe ich mitgekriegt, dass noch jemand aus der Gemeinde, eine andere Frau, sich auch mit dieser Frau trifft. Ja, und die begleitet die jetzt auch seelsorgerlich. Und also Die ist doch in meiner Bibelgruppe. Ich bin doch ihr Leiter. Die muss doch zu mir kommen. Was fällt dir denn ein, sich da einfach seelsorgerlich einzumischen?
Sowas kennen wir ja zum Glück nicht, dass wir unseren Besitzstand wahren müssen oder unser Territorium verteidigen müssen oder Zuständigkeiten. Aber rein hypothetisch, wenn das mal vorkommen würde, was hätten wir denn von der Bibel für eine Antwort? Also ich habe mich zum Glück vorbereitet. Ich hätte da aus Epheserbrief 4, Vers 16, jetzt natürlich ganz schnell, 4, Vers 16, da geht es letztendlich um die Gemeinde und da heißt es dann in dem ganzen Kontext von diesem lebendigen Tempel, der sich da bildet, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit, also durch Jesus, und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wäre mein Vorschlag gewesen. Zum Glück ist die Bibel ziemlich dick, da kann man bestimmt noch ein paar andere Verse finden. Und wir hören jetzt aber erst noch die dritte Situation.
Ja, stell dir vor, du sitzt wieder mit jemandem aus deiner Gemeinde zusammen und ihr unterhaltet euch. Und dann sagt der andere, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Also letzten Freitag, das war so schrecklich, ja. Und ich sag dir, das ist so ein Lügner, ja. Also der lügt wie gedruckt. Ich kann dem nicht glauben. Also ich glaube, wir können dem alle nicht glauben. Also der lügt immer.
Also ihr wisst ja, dass ich auf einen Vorschlag warte.
Ich würde jetzt ja wieder deinen Vers mit den Sprüchen passen.
Okay. Also nicht gleich das Verurteilen meinst du, sondern erstmal selber überlegen? Mhm.
Überhaupt das Richtige.
Okay. Nicht richten, ja. Mhm. Das scheint ja ein bisschen mehr am Leben zu sein, dieses Beispiel. Da ich mich ja vorbereitet habe, will ich aber trotzdem meinen Vers auch noch loswerden. Und zwar auch Epheser 4, Vers 31 und 32 hätte ich noch einen Vorschlag. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Genau, die Idee war nicht gleich zu jedem gehen, das erzählen, was der Böses gemacht hat, sondern vielleicht erstmal direkt und dann auch zu vergeben, bereit zu sein. Vielen Dank, Angela. Das waren jetzt drei sehr reale Beispiele für uns, mit denen wir so ab und zu mal zu tun haben. Und jetzt wollte ich auch noch mal kurz zu der Schachtel zurückkommen. Habt ihr hoffentlich die Schachtel noch und mal die Gedanken rausholen. Was mache ich denn jetzt damit? Mit meinem Pünktlichkeitsproblem, beziehungsweise mit den Gedanken, die ich dann Angela gegenüber habe. Und da will ich bereit sein, auch Gott zu mir sprechen zu lassen. Es gibt da eben diese zwei Ebenen. Das eine ist meine Gedanken Angela gegenüber und der Grund dieses Problems. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir waren mal hier und dann ging es um, wie verschiedene Kulturen vielleicht Probleme haben, also diese Angstkulturen und diese Schamkulturen, die Schuldkultur. Und da finden wir oft auch Gründe, warum wir so denken. Ja? Und vielleicht habe ich Probleme mit der Pünktlichkeit, weil ich Angst davor habe, was die anderen Menschen von mir denken. Oder ich denke, wenn ich nicht pünktlich bin, lade ich unvergebbare Schuld auf mich und ich habe einfach nur Angst, dass irgendwas passiert, wenn dass der Zug abfährt oder irgend sowas, wenn ich nicht pünktlich bin. Das ist die tiefste Stelle vielleicht und daraus kommt aber dann das Problem in der Beziehung, was mache ich jetzt mit meinen Gedanken? Und ich fand für mich selber eben auch diesen Vers aus Epheser, den ich gerade gelesen hatte, ich lese ihn nochmal. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ich hoffe, dass beim nächsten Gottesdienst ich dann Angela so begegnen kann, wenn sie länger braucht als ich. Ich wollte jetzt noch zum Abschluss aus einem Gebet lesen und es auch gleichzeitig als Gebet sprechen. Und deswegen beten wir jetzt zusammen. Ich danke dir für meine Schwestern und Brüder, Sie teilen mein Vertrauen zu dir. Mit ihnen bin ich bei dir zu Hause. Gib mir Liebe, Geduld und Aufmerksamkeit, damit ich den Segen der Gemeinschaft nicht verpasse. Ich danke dir für die, die mich in Frage stellen, die mir fremd sind und die mir das Leben schwer machen. Ich nehme auch sie als Geschwister aus deiner Hand. Öffne meine Augen für deine Gegenwart in ihnen und bewahre mich vor dem Bösen. Ich tausche meine Sorgen gegen deine Nähe ein. Du weißt, was mir fehlt, und du weißt bereits, wie du mich trösten, erhören und stärken wirst. Aus Wunden werden Wunder, denn heute sehe ich auf dich. Ich danke dir für meine Stärken und Grenzen. An deinem Kreuz fürchte ich nichts. Gib mir den Mut, das zu tun, was ich heute tun kann, und das zu segnen, was mir heute noch nicht möglich ist. Alle meine Quellen sind in dir. Amen.